Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste mich ziemlich kneifen, als ich vorhin auf die Statistiken der NBA-Nacht geguckt habe und auf das, was James Harden für die Houston Rockets bei der Orlando Magic da abgeleistet hat. 60 Punkte hat er gemacht. Das ist nicht nur ein neuer Franchise-Rekord für die Houston Rockets, sondern er hat auch noch ein Triple-Double erzielt mit 60 Punkten eben. Und das gab es in der NBA-Geschichte bisher noch nie. Also historische Nacht heute für den Mann mit dem wilden Bart für James Harden, und das ist eine unserer Geschichten, die wir gleich aus der NBA-Nacht erzählen mit dem Moderator von Triple Double als unserem Experten heute mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Also, da kommen wir später zu dieser Sahnenacht von James Harden. Jetzt gucken wir erstmal, was die Oklahoma City Thunder bei den Washington Wizards gemacht haben. Und da kann ich schon sagen, die haben mit 96 zu 102 verloren und damit ist ihre Serie erstmal beendet.
Ja, und das, obwohl ja bei den Washington Wizards John Wall fehlte, aber das schien irgendwie andere Spieler bei den Washington Wizards nur anzuspornen, und das ist dann eben auch nötig. Heute Nacht war das Otto Porter, und der machte eine richtig, richtig gute Figur, traf am Ende für 25 Punkte mit einer wirklich herausragenden Quote, aber er allein war nicht entscheidend dafür, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, sondern eben der Plan, der hinter dem Spiel der Washington Wizards steckte, und das war schlicht und ergreifend Russell Westbrook so richtig zu entnerven. Scott Brooks hat dann nach dem Spiel, also der Head Coach der Washington Wizards, gesagt, dass sie wollten, dass er nur eine Wand sieht und eben nicht Mitspieler oder den Korb findet. Und genau das ist ihnen auch gelungen. Russell Westbrook war so richtig, richtig angesäuert. Er hat sich immer wieder dann auch bei den Schiedsrichtern, und das schon relativ früh, beschwert, bekam dann irgendwann auch das technische Foul, weil es den Referees einfach zu viel wurde. Und nichtsdestotrotz waren die Oklahoma City Thunder lange, lange Zeit im Spiel und verloren erst ganz spät diese Partie dann ja letzten Endes an der Freiwurflinie. Und das lag vor allen Dingen daran, dass Paul George eine gute Partie ablieferte, aber eben auch ja daran, dass die Washington Wizards genauso wie die Oklahoma City Thunder große Probleme mit dem Wurf hatten. Paul George, ich hatte es angesprochen, 28 Punkte am Ende, damit er Topscorer der Oklahoma City Thunder, neben ihm dann natürlich Russell Westbrook, Carmelo Anthony und Steven Adams im zweistelligen Punktbereich, das war es dann eben aber auch. Und wie gesagt, die Wurfquote bei OKC war ausbaufähig, keine 38% aus dem Feld, keine 30 von Downtown. Und bei den Wizards sah es eben kaum besser aus, da waren es auch keine 40 und keine 30 von aus dem Feld, beziehungsweise von der Dreierlinie. Da war eben Otto Porter Jr. so ein bisschen der Lichtblick, genauso wie Markieff Morris. Der war am Ende drittbester Scorer seines Teams, machte 18 Punkte. Bradley Beal mit einer ein bisschen durchwachsenen Leistung. Und Marcin Gortat, der ja eigentlich für sehr, sehr hochprozentige Abschlüsse unter dem Korb bekannt ist, dieses Mal mit ganz schlechter Wurfauswahl. Und so kam es eben, dass die Oklahoma City Thunder über weite Strecken dranbleiben konnten. Am Ende war es dann aber eben, wie gesagt, von der Charity Stripe die Washington Wizards, die den Sack zumachten, auch weil Carmelo Anthony einen Airball nochmal warf und eben Otto Porter Jr. dann keine Nerven zeigte. Und somit gewinnen die Washington Wizards das erste Spiel ohne ihren Dirigenten, und die Oklahoma City Thunder, du hast es angesprochen, müssen ihre Siegesserie nach 8 Spielen erstmal abreißen lassen. Allerdings beide nach wie vor gut auf Playoff-Kurs.
Und die New York Knicks nehmen die Brooklyn Nets auseinander, gewinnen mit 111 zu 95 damit auch die Saisonserie, und herausgeragt haben Kristaps Porzingis mit 28 Punkten und Enes Kanter mit einem wirklich starken Double-Double. 20 Punkte, 20 Rebounds kamen von ihm, um diesen 111 zu 95 Sieg abzusichern. 109 zu 104 das Ergebnis der Raptors gegen die Timberwolves, also der 34. Saisonsieg der Toronto Raptors.
Ja, und es war ein Spiel, das erstmal ja unter guten Vorzeichen für die Toronto Raptors stand, denn die gewinnen quasi immer gegen die Minnesota Timberwolves, wenn sie zu Hause spielen. 13 Siege in Folge waren es davor zu Hause, jetzt sind es 14. Und nichtsdestotrotz ging das Spiel nicht so richtig gut los aus Sicht der Toronto Raptors. Die Minnesota Timberwolves konnten sich ja zwischenzeitlich einen zweistelligen Vorsprung herausspielen. Die Toronto Raptors mussten sich dann zurück in die Partie kämpfen. Das dauerte lange, das dauerte bis zum Ende des dritten Viertels, bis sie wieder richtig drin waren, beziehungsweise Mitte des dritten Viertels waren sie zumindest dann schon mal wieder in Reichweite. Den ersten Ausgleich gab es tatsächlich sogar erst im vierten Viertel. Woran lag das? Das lag ausgerechnet daran, dass Minnesota, die nicht unbedingt für eine ganz starke Bank bekannt sind, sondern ja eher für ihre gute Starting Five, heute Nacht tatsächlich auch guten Input zunächst von der Bank eben bekam, dass sie ja diesen Mitteldistanzwurf, der ja statistisch gesehen der schlechteste der NBA ist oder der schlechteste im Basketball überhaupt, dass der traumwandlerisch sicher fiel, und das lag vor allen Dingen an Gorgui Deng, und der traf dann ja wirklich ein nach dem anderen. Die Toronto Raptors bekamen irgendwie keinen Zugriff auf dieses Spiel, trafen dann ja bis in die Minnesota Timberwolves mit Deng, trafen eben bis weit ins dritte Viertel hinein ja fast 60% ihrer Würfe, eben auch diese schwierigen, statistisch ungünstigen. Und deswegen war es nicht weiter schlimm, dass beispielsweise Andrew Wiggins und Karl Anthony Towns ihrerseits keine guten Nächte erlebten. Bei den Raptors, wie gesagt, die Bank lange schwach, auch in der Starting Five große Probleme. DeMar DeRozan fand im ersten Viertel beispielsweise überhaupt nicht ins Spiel. Auch Kyle Lowry war erst spät zur Stelle. Aber dann kam eben so ein bisschen der Turnaround Mitte des dritten Viertels. Da war dann auf einmal ja die Verteidigung der Toronto Raptors einfach auch eine bessere. Sie machten es den Timberwolves schwerer, ließen diese Wurfauswahl eben nicht mehr zu. Und die Raptors ihrerseits fanden dann eben über Kyle Lowry, DeRozan ins Spiel und vor allem über die Bank. Jakob Poeltl beispielsweise war dann auf einmal ein Faktor, konnte ein gutes Spiel abliefern, führte eben die Toronto Raptors zusammen mit der Second Unit dann ins Spiel zurück. Bei den Minnesota Timberwolves war es dann auch einfach so, dass zum Ende hin die Wurfquote wirklich so ein bisschen einbrach. Ich hatte es angesprochen, sie trafen über 60% bis weit ins dritte Viertel hinein. Am Ende standen sie eben nur bei 50% oder bei unter 50. Und sie hatten ein großes Problem. Sie nahmen zwar ganz, ganz viele Würfe aus langer Distanz, aber eben fast keine Dreier. Und das sollte sich hinten raus rächen. Obwohl sie eben lange Zeit gut trafen, haben sie insgesamt nur 5 Dreier getroffen bei 12 Versuchen. Das ist einfach zu wenig. Und dann kannst du ja gut treffen, wie du möchtest. Dazu dann noch Probleme auch von der Freiwurflinie, wo die Timberwolves ja eigentlich eine gute Mannschaft stellen. Gerade in Jimmy Butler auch einen sehr sicheren Schützen haben. Der traf heute Nacht nur 5 von 10 Freiwurfversuchen, und in so engen Partien rächt sich sowas. Am Ende eben nur 62% von der Freiwurflinie, und so konnten die Toronto Raptors dann Mitte des vierten Viertels eben die Führung übernehmen, das ganze Ding dann ein Stück weit auch nach Hause schaukeln. Es schien nicht mehr so richtig in Gefahr zu geraten, weil, wie gesagt, die Defense dann im vierten Viertel da war, DeMar DeRozan am Ende eben auch noch in sein Spiel gefunden hatte. Und einer, über den ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, Jonas Valanciunas, zusammen mit seinem Frontcourt-Partner Serge Ibaka, beispielsweise eben Karl Anthony Towns das Leben richtig, richtig schwer machte. Der sah ja wenig Land gegen diese beiden, und Jonas Valanciunas dann sowas wie der heimliche Game-Winner bei den Toronto Raptors mit einem Double-Double, 18 Punkte, 11 Rebounds für ihn, 23 Punkte für DeMar DeRozan, der dann Topscorer war. Insgesamt einfach auch eine mannschaftlich geschlossene Leistung, nachdem es, wie gesagt, bei den Stars anfänglich nicht lief, in den 6 Spieler im zweistelligen Punktbereich. Bei den Timberwolves waren die Starter dann irgendwie ja zur Stelle, von der Bank kam eben nur von Dieng und von Pielka so ein bisschen was, gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann eben nicht mehr, und so verlieren die Minnesota Timberwolves dann das Duell gegen die Toronto Raptors und bleiben in Kanada sieglos. Andrew Wiggins schien eben in seiner Heimat ein bisschen übermotiviert. Vielleicht hätte es ihm besser getan, einfach mal einen Gang runterzuschalten und nicht wie wild zu werfen. Am Ende 15 Punkte für ihn in seiner Heimat bei nur 7 von 22 genommenen Würfen.
Motiviert auch Zach Randolph für die Sacramento Kings. 114 zu 103 ging es am Ende für die Kings aus, und Zach Randolph, der war mit 26 Punkten und 12 Rebounds der Mann, der diesen Sieg sicherstellte. So, jetzt kommen wir zum Duell der Cavs gegen die Pistons. Die Cavaliers, die verlieren nicht nur das Spiel mit 114 zu 125, sondern sie verlieren auch einen ihrer Leistungsträger. Kevin Love nämlich, der bricht sich in diesem Spiel die Hand und wird lange ausfallen. Ganz herber Schlag für die Cavaliers.
Ja, definitiv. Es ist noch nicht genau bekannt, wie lange ausfallen wird. Es stehen 2 Monate im Raum, und das wäre natürlich eine herbe Schwächung. Es ist schon nach ganz wenigen Minuten passiert. Nach 5 kollidierte er mit Andrew Drummond und hat sich dann die Hand diesen Handbruch zugezogen in der linken Hand, wo er 2009 schon mal operiert werden musste. Damals wurden 3 Schrauben eingesetzt. Jetzt ist da der Mittelhandknochen wohl gebrochen. Und das ist natürlich bitter. Nichtsdestotrotz muss man jetzt von Seiten der Cleveland Cavaliers zumindest für dieses eine Spiel erstmal konsternieren, das darfst du dann trotzdem nicht verlieren. Denn wir erinnern uns, die Detroit Pistons sind ja das Team, das Blake Griffin bekommen wird. der heute Nacht aber eben noch nicht gespielt hat. Das heißt im Umkehrschluss ja aber auch, sie sind das Team, das eben ja drei Spieler, die fester Bestandteil ihrer Rotation sind, abgegeben haben und damit überhaupt nicht die Starting Five aufs Feld geschickt haben, die sie sonst dahin schickten. Aber das scheint für manche Spieler heute Nacht nur Ansporn gewesen zu sein. Stanley Johnson stand auf einmal in der Starting Five und spielte 40 Minuten und wusste die tatsächlich auch für sich zu nutzen. 26 Punkte, 10 Rebounds. Und ja, damit war er dann am Ende Topscorer seines Teams. Die Pistons machten mit den Cavaliers auch in Abwesenheit eben von Kevin Love dann gerade in der Zone, was sie wollten, gewann das Duell da sehr, sehr deutlich für sich. 68 Punkte für die Pistons, nur 38 für die Cavaliers. Und bei denen wird man einfach nicht schlau. Jetzt schien es zuletzt wieder aufwärts zu gehen. Jetzt ist es natürlich möglich, dass die Verletzung von Kevin Love sie auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber wir reden hier über ein Team, das in der NBA eigentlich alles nicht nur überlebt, sondern auch erlebt hat. LeBron James ist ja einer der erfahrensten Spieler, die NBA kennt, genauso wie Dwayne Wade. Da müssen sie ihr Team einfach anders führen. Da müssen sie letzten Endes die Sache dann auch anders spielen. Heute Nacht war das alles sehr, sehr ausbaufähig. Ich hatte es angesprochen, bei den Pistons unter anderem Johnson sehr, sehr dominant. Außerdem auch Andrew Drummond, der jetzt nachnominiert wurde für John Wall für das All-Star-Game und LeBron James scheinbar gleich mal zeigen wollte, warum es gut ist, ihn im Team zu haben. Er ist ja dann im Team von LeBron James. 21 Punkte, 22 Rebounds, dazu noch 7 Assists, 3 Steals, 3 Blocks. Also wirklich das komplette Paket von Andrew Drummond. Wir dürfen gespannt sein, wie das dann mit Blake Griffin zusammen funktionieren wird. Insgesamt die komplette Starting Five der Pistons mit mindestens 19 Punkten. Und bei den Cavaliers, da lief eben wenig zusammen. LeBron James am Ende Topscorer mit 21 Punkten. 19 Punkte von Isaiah Thomas klingen erstmal gut, kamen aber fast nur von der Freiwurflinie. Eigentlich ein Katastrophenspiel von Thomas, der 6 Turnover bei 5 Assists produzierte. Von der Bank kommt Channing Frye noch mit einer ganz guten Partie, genauso wie Dwayne Wade. Aber das war in Summe einfach alles zu wenig. Und die Verletzung von Kevin Love darf nicht allein als letzten Endes Entschuldigung dafür gelten. Die Cleveland Cavaliers haben offensichtlich nach wie vor große Probleme und die Detroit Pistons, die wollen scheinbar ihrem Coach Stan Van Gundy nochmal zeigen, dass es auch ohne den ganz großen Namen womöglich geklappt hätte. Ist egal, Blake Griffin kommt und wir dürfen gespannt sein, wie das dann in Zusammenarbeit mit Andrew Drummond und mit Stanley Johnson funktioniert und die hatten beide heute Nacht eine richtige Sahnenacht.
Und Sahnenächte sind heute irgendwie auch ein Stichwort unserer NBA-Zusammenfassung. Gucken wir nochmal kurz auf LaMarcus Aldridge. Der hatte nämlich auch so eine 30 Punkte, hat er beigesteuert beim 106-104 seiner San Antonio Spurs über die Denver Nuggets. Damit war der 34. Saisonsieg der San Antonio Spurs am Ende unter Dach und Fach gebracht. Und absolut Sahnenacht kann man auch bei James Harden sagen. 60 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists, was für ein Triple-Double beim 114-107 Sieg der Rockets über die Orlando Magic. Felix, wir hatten eingangs schon gesagt, das ist richtig historisch, das gab es nämlich noch nie.
Ja, nicht mal Will Chamberlain hat das geschafft und der besitzt ja quasi alle Triple- und Double-Double-Rekorde, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber den besitzt er nicht, den besitzt jetzt James Harden. Und dazu dann eben obendrein auch noch der Franchise-Rekord für die meisten Punkte. Es ist einfach wirklich eine perfekte Nacht, wie du sie dir sonst wahrscheinlich nicht ausmalen kannst. Das ist schlicht und ergreifend der Wahnsinn gewesen, wenn man die Reaktionen auf Twitter verfolgt hat. Da haben sich einfach nur alle überschlagen. LeBron James hat direkt gratuliert, sein Teamkollege Chris Paul, also der Teamkollege von James Harden, Chris Paul, hat direkt auch gratuliert. Man war so ein bisschen ungläubig. Das Ganze wurde dann auch noch garniert dadurch, dass der vorherige Franchise-Rekordinhaber Calvin Murphy, der vorher mal 57 Punkte erzielt hatte, auch noch in der Halle war. An dessen Rekord ist ja LeBron James ja schon so zweimal ganz knapp vorbeigeschrammt. Jetzt hat er ihn. Und das war heute Nacht dann aber auch notwendig, denn das Spiel ist eigentlich schnell erzählt. Die Orlando Magic mussten auf Chris Paul, auf Trevor Ariza und auf Eric Gordon verzichten. Und damit war klar, okay, heute Nacht braucht's eben eine richtig, richtig starke Leistung vom Bart. Und die kamen dann auch. 24 Punkte hatte er zur Halbzeit auf dem Konto, aber keinen einzigen Dreier getroffen. Das hat er dann in der zweiten Halbzeit geändert, nahm nochmal 7 Dreier. Nachdem er im ersten Durchgang keinen einzigen davon traf er dann 5, blieb dazu aus dem Feld. ja, wenn es nicht von Downtown war, fast fehlerlos 14 von 16 getroffen. Dann schickten ihn die Orlando Magic auch noch 18 Mal an die Freiwurflinie. Da leistete er sich einen Fehlversuch. Also das war schon die ganz, ganz hohe Schule, die er da heute Nacht abgerissen hat. 60 Punkte. Dafür braucht es natürlich auch ein bisschen Spielzeit. 2 Minuten saß er nur auf der Bank, ja, letzten Endes auf der Bank. 46 Minuten musste er abreißen, aber wie gesagt, das war auch notwendig. Eric Gordon beispielsweise eben konnte nur 10 Minuten mitspielen. Die anderen, Trevor Ariza, Chris Paul, hatte ich angesprochen, die waren gar nicht erst dabei. Insofern große, große Nacht von James Harden. Dazu eben dieses Triple-Double, 10 Rebounds, 11 Assists bei 5 Turnovern, aber die stecken wir uns heute Nacht sonst wohin, das ist völlig egal. Und die Orlando Magic konnten eben dadurch, dass es eine absolute One-Man-Show bei den Houston Rockets war, dennoch lange, lange mithalten, gewannen das erste Viertel sogar und brachen erst hinten raus ein. Es stand 3,5 Minuten vor Ende, 107 zu 107. Und dann spielten eben nur noch die Houston Rockets, beziehungsweise spielte nur noch James Harden, der insgesamt sowieso am Ende ja alles machte und schlicht und ergreifend das Team allein nach Hause trug. Die letzten 16 Punkte kamen von ihm und auf der anderen Seite war dann aber eben zumindest, was die Defense angeht, sein Restteam natürlich auch da. Da hielten sie dann die Orlando Magic bei nur 19 Punkten in den letzten 12 Minuten dieses Spiels und konnten sich so dann eben letzten Endes auch den Vorsprung sichern. Die Houston Rockets nehmen letzten Endes einen Pflichtsieg mit und James Harden war danach sehr bescheiden, sprach kaum über seine Leistung. Sie gehen jetzt auf einen Roadtrip, hat er gemeint. Es war wichtig, dass wir dieses Spiel nochmal gewinnen. Und wahrscheinlich war es auch wichtig für sein Ego, denn diese Nacht, die wird er wahrscheinlich nicht vergessen. Es wäre zumindest sehr seltsam, wenn es so wäre. Mir bleibt sie auf jeden Fall in Erinnerung.
Und da wird es nicht nur dir so gehen. Die Trailblazers, die gewinnen auch mit 104 zu 96 bei den Clippers. Damian Lillard mit 28 Punkten, der Anführer der Trailblazers, die im dritten Viertel den Grundstein zu diesem Sieg legten, als sie mit 30 zu 16 davongezogen sind. Und wir gucken noch auf die Golden State Warriors, die bei 40 Saisonsiegen erstmal bleiben, weil sie nämlich krachend verloren haben in der letzten Nacht mit 99 zu 129 bei der Utah Jazz. Was war da los?
Ja, du hattest ja eingangs gesagt, du hast ein bisschen ungläubig geguckt. So habe ich bei James Harden geguckt und danach habe ich fast noch ungläubiger geguckt, als ich auf das Ergebnis von Golden State guckte. Man ging ja fast davon aus, dass sie da wenigstens auf einen oder anderen Spieler verzichten mussten. Nix da. Die Golden State Warriors sind in Bestbesetzung angetreten, so rum heißt es richtig, und haben trotzdem richtig, richtig auf die Mütze bekommen. Steve Kerr war entsprechend angefressen, hat gemeint, uns wurde der Hintern versohlt. Wir haben ohne Herz gespielt, da ist es völlig egal, wie viel Talent wir besitzen. Und das kann man so unterschreiben. Es lag vor allen Dingen daran, dass sie katastrophal von Downtown geworfen haben. Kevin Durant ohne Treffer. Stephen Curry brauchte 7 Versuche für einen einzigen. 20% trafen die Golden State Warriors, die ja als eines der besten Shooting-Teams aller Zeiten bekannt sind, nur von Downtown. Und dann geht eben ganz, ganz wenig. Der einzige mit Normalform heute Nacht war Klay Thompson. Der war folgerichtig dann auch Topscorer. 27 Punkte für den einen Splash Brother. Wie gesagt, Stephen Curry mit enttäuschender Leistung. Genauso wie Kevin Durant. Auch von Tremont Green kam ganz, ganz wenig. Die Bank ebenfalls mit wenig Input. Und so war es dann, ja, ich will jetzt nicht sagen ein leichtes für die Utah Jazz, denn die erwischte obendrein eben noch eine Sahnenacht, aber es war zumindest dadurch absolut im Bereich des Möglichen, das Spiel zu gewinnen. Wie gesagt, die Jazz mit richtig, richtig starker Nacht trafen 50% ihrer Dreier, trafen fast 60% aus dem Feld, angeführt dann von Ricky Rubio, der 23 Punkte auflegte, ein Plus-Minus-Rating von plus 31 hatte. Also mit ihm auf dem Feld erzielten sie 31 Punkte mehr als die Golden State Warriors, verteilte obendrein noch 11 Assists, also starkes Double-Double von ihm. Bekam dann eben auch noch die Unterstützung von Donovan Mitchell, von Joe Ingles und von Derek Favors, die allesamt mehr als 18 Punkte machten. Und so war es dann letzten Endes durchaus für die Utah Jazz ein richtig, richtig starker Sieg. Das letzte Mal, dass die Golden State Warriors eine ähnlich hohe Abreibung bekommen haben, war im ersten Spiel der letzten Saison. Damals haben sie mit 29 Punkten Unterschied gegen die San Antonio Spurs verloren. Jetzt kommt die Utah Jazz, die ja eigentlich schon so ein bisschen aus dem Playoff-Rennen raus waren, aber und da hatte Ricky Rubio sicherlich recht, wenn du gegen den Champ spielst, dann gibt dir das Energie. Und wenn sie das jetzt jede Nacht so machen, dann geht vielleicht auch noch was in Richtung Playoffs. Aber das müssen sie natürlich erstmal abliefern. Die Golden State Warriors werden sicherlich wieder mehr abliefern, denn ich bin mir sehr sicher, dass Steve Kerr sehr, sehr deutliche Worte dann in der Kabine gefunden hat. Das war heute Nacht überhaupt nichts. Großer Satz mit X bei den Golden State Warriors. Auf der anderen Seite die Utah Jazz mit einer schönen Nacht, mit einem guten Sieg, sicherlich für Selbstvertrauen und mit einer hohen Abreibung für den amtierenden Champion.
Und wir werden weiter berichten über die NBA hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de und natürlich auch bei Triple Double, unserem NBA Talk, ebenfalls hier auf meinsportradio.de als Podcast bei iTunes, bei unserer Webseite bzw. auf unserer Webseite und natürlich in unserer App für iOS und Android. Die kriegt ihr für umsonst. In den entsprechenden Stores könnt ihr euch holen, habt ihr Zugriff auf alles, was wir hier auf meinsportradio.de produzieren. Und heute produzieren wir für euch auch noch Live-Sport, denn wir sind heute von 22 bis 0 Uhr in der Endphase des Transfer-Deadline-Days dabei. Ihr könnt bei uns verfolgen, welche Wechsel noch kurz vor Toreschluss in Europas Fußballligen getätigt werden. Wir werden sie euch aufs Ohr liefern hier auf meinsportradio.de live ab 22 Uhr in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus. Also vormerken, heute Abend mal ein bisschen später zu Bett gehen oder im Bett noch ein bisschen Transfer Deadline Day hören. Die wichtigsten Transfers dieses offenen Transferfensters besprechen wir natürlich auch noch. Also nicht nur das, was heute noch in der Schlussphase passiert, sondern das große Transfer Update hier bei uns auf meinsportradio.de.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.